der Landsberger Allee.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympia-Bewerbung vorgestellt. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für 2036, 40 oder 44 geplant ist. Anke Michel, RBB 24.
Populäre Wettkämpfe sollen am Brandenburger Tor ausgerichtet werden, etwa die Partien der Beachvolleyballer. Die Marathonstrecke könnte unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Rugbyspiele wären im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark möglich. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen. Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will Berlin Olympia nach Deutschland holen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, verabschiedet worden. In seine Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Gleichzeitig wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bundesgesundheitsministerin Warken hat sich dafür ausgesprochen, dass Hausärzte für Patienten immer die erste Anlaufstelle werden. Mit einer stärkeren Steuerung zu den Fachärzten ließen sich Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten vermeiden, sagte sie bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetages. Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag mit gezielter Patientensteuerung mehr Effizienz bei der Versorgung erreichen. Im Streit über die geplante Finanzierung der Brandenburger Kommunen gibt es einen Kompromiss. Das Land nimmt geplante Einschnitte teilweise zurück. Thorsten Südow, RBB 24.
Der Familienleistungsausgleich, der rund 150 Millionen Euro pro Jahr ausmacht, wird anders als ursprünglich von Finanzminister Krumbach geplant, weiterhin an die Kommunen weitergereicht. Auch bei der Rückzahlung von Wohngeld von etwa 94,6 Millionen Euro kommt die Landesregierung aus SPD und BSW den Kommunen entgegen. Gestaffelt sollen in diesem Jahr zunächst nur 10% und damit etwa 9,5 Millionen Euro zurückgezahlt werden.
Berlin und Brandenburg dringen auf Nachbesserungen bei der anstehenden Generalsanierung der Bahnstrecke nach Hamburg. Sie fordern gemeinsam mit 5 weiteren Bundesländern, dass der Ersatzverkehr ausreichend ist und sicher finanziert wird, während der 9-monatigen Sperrung ab August. Außerdem müsse die Zeit genutzt werden, um etwa in Bahnhöfe zu investieren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend: viele Wolken und örtlich Schauer. Nachts wechselnd bewölkt und Regen, Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Morgen meist bedeckt und regnerisch bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit, es ist 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Clemens Schulze im Studio. Los geht's. Erstmal mit einer dringenden Warnmeldung, die soeben reingekommen ist. Von der B96, Vorsicht bitte, Berlin-Zossen in Höhe Rangsdorf, steht ein brennendes Fahrzeug. Bundeskanzler Friedrich Merz war heute zu Gast in Finnland beim Gipfel der nordischen Staaten. Im Fokus standen dabei, wie könnte es anders sein, die Themen Sicherheit und Verteidigung. Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges hat den Besuch von Friedrich Merz verfolgt.
Fast schon resigniert zeigte sich der Bundeskanzler, als das Thema Ukraine aufkam. Eine schnelle Lösung erwarte er nicht, im Gegenteil. Die Bemühungen seitens Deutschlands, der EU und den USA in den vergangenen Wochen auf Russland einzuwirken, sie hätten zu keinem Ergebnis geführt.
Und wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, hier zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Deutschland und andere Länder sich auf weitere, länger andauernde Unterstützung der Ukraine einstellen müssten. Und in Bezug auf Russland gelte, nur eine Politik der Stärke könne die Antwort sein, so der Bundeskanzler. Er verwies auf das neue, das bereits 17. Sanktionspaket der EU, das auf die russische Schattenflotte abziele. Mit diesen oft maroden Tankern hält Russland den Ölhandel aufrecht und finanziere damit den Krieg in der Ukraine, so Merz. Und er wiederholte das, was er bereits gestern einmal gesagt hatte. Eine Reichweitenbegrenzung für an die Ukraine gelieferte Waffen hält der Bundeskanzler für falsch. Stattdessen sei schon länger Konsens unter mehreren Ländern,
dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen.
Das Bekenntnis zu einer Aufhebung der Reichweitenbegrenzung ist ein Kurswechsel im Vergleich zu Amtsvorgänger Scholz von der SPD. Der hatte nur sehr eingeschränkt einem Einsatz bestimmter Waffen in der Region Kharkiv zugestimmt.
Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges war das über den Besuch des Bundeskanzlers in Finnland heute. August 2024. Auf einem Stadtfest in Solingen werden 3 Menschen von einem Mann mit einem Messer getötet. 8 werden schwer verletzt. Heute nun hat vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf der Prozess gegen den angeklagten 27-jährigen syrischen Asylbewerber und mutmaßlichen Islamisten Issa al-Haa begonnen. René Rabenschlag hat den ersten Prozesstag verfolgt.
Der Prozess begann mit einer Überraschung. Der mutmaßliche Täter ließ über seinen Anwalt ein Geständnis verlesen. Seit der Festnahme im August 2024 hatte er gegenüber den Ermittlern die Aussage verweigert. Jetzt gab er zu, 3 Menschen auf dem Solinger Stadtfest getötet und viele weitere verletzt zu haben. In der kurzen Erklärung entschuldigte er sich auch bei Opfern und Hinterbliebenen. Für Simon Ramp, der als Anwalt 8 der Opfer als Nebenkläger vertritt, ist das nicht glaubhaft.
Also die Einlassung war ja sehr kurz gehalten und die Bundesanwaltschaft schenkt dieser Einlassung bislang keinen Glauben und alles Weitere muss im Verfahren jetzt vollumfänglich aufgeklärt werden.
Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft sehr detailliert den Ablauf des Angriffs und dessen Vorbereitung geschildert. Laut den Ermittlungen soll Issa al-Haa innerhalb von etwa einer Minute 13 Menschen zielgerichtet von hinten angegriffen und 11 in den Hals geschnitten haben. Dabei habe er auch Allahu Akbar, übersetzt Gott ist größer, gerufen. Bundesanwalt Jochen Weingarten.
Der Angeklagte verstand die Tat als Akt des Heiligen Kriegs.
Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft habe Issa al-Haa schon seit 2019 radikale Inhalte im Internet konsumiert. Er habe sich stetig weiter radikalisiert und dann wenige Tage vor dem Anschlag über Chatgruppen Kontakt zu Vertretern des Islamischen Staats aufgenommen. In Videos habe er einen Treueschwur geleistet.
Im Gegenzug leiteten virtuelle Operateure des IS den Angeklagten zur Tat an. Von der ideologischen Bestärkung über die Erstellung von Bekennervideos bis hin zur Auswahl der Tatwaffe.
Für die Opfer des Anschlags ist der Prozess eine psychologische Herausforderung. Nur eine Mutter und ihre Tochter haben den Auftakt heute mitverfolgt. Philipp Müller, der Veranstalter des Festes, war als Zuschauer im Saal.
Für mich war das ja heute wichtig, dass ich ihn mal sehe, weil ich habe jetzt ein Gesicht zur Tat und das ist nach dieser furchtbaren Attacke am 23. August auch sehr wichtig.
Der 27-jährige Issa al-Haa saß stundenlang mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank. Er war im blauen T-Shirt erschienen und vermied jeglichen Blickkontakt zu Opfern oder anderen Beteiligten, wie auch Philipp Müller.
Das ist ja genau das, warum ich hier bin, weil ich das für mich haben wollte. Ich wollte wissen, was macht das mit mir? Und es geht jetzt genauso aus, wie ich mir das gedacht habe. Da sitzt der Mensch und jetzt fragen wir uns, warum hat er das gemacht? Ja? Und ansonsten, so wie er sich da gibt, ist er für mich, sorry, ein armes Würstchen gerade, was aber sehr, sehr große Schuld auf sich geladen hat.
Für den Prozess sind insgesamt 22 Tage bis September angesetzt. In dieser Zeit soll vor allem geklärt werden, welche Kontakte der Angeklagte tatsächlich zur Terrorvereinigung IS hatte. Zu diesen Vorwürfen hat Issa al-Haa bisher keine Erklärung abgegeben.
Gerichtsreporter René Rabenschlag war das aus dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Die neue Bundesregierung will mehr Effizienz in der Gesundheitsversorgung, damit Kosten gesenkt werden können. Die Pläne dazu werden besprochen auf dem 129. Deutschen Ärztetag, der heute in der Leipziger Nikolaikirche eröffnet wurde. Reporterin Silvia Stadler aus Leipzig fasst zusammen, wie der Eröffnungstag war.
Freundliche Signale auf beiden Seiten. Sie wünsche sich einen Dialog auf Augenhöhe zu den anstehenden Reformen, sagte die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, CDU, zur Eröffnung des Deutschen Ärztetages. Der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt wiederum lobte ausdrücklich, dass die Politik die Meinung der Praxisärzte und der ärztlichen Selbstverwaltung einbeziehen will.
Ohne ihre Perspektive sind Reformen bestenfalls gut gemeint, aber nur wirklich selten gut gemacht. Bei einigen ihrer Vorgänger ging diese Erkenntnis ein längerer Erfahrungsprozess voraus. Ich bin froh, dass wir uns diesen Umweg sparen können.
Ein Vorhaben der Koalition ist das verbindliche Primärarztsystem, Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen.
Das wird eine große Aufgabe in den nächsten Jahren sein, die zielgerichtete Patientensteuerung durch ein verbindliches Primärarztsystem. Unser Ziel, die Hausarztpraxis als regelhaft erste Ansprechstelle mit einer beschleunigten Terminvermittlung zur fachärztlichen Weiterbehandlung.
Die Anregung dazu kam bereits vom Ärztetag in Mainz vor einem Jahr. Doch unerwünschte Nebenwirkungen sollten vermieden werden, so Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt.
Das, was wir nicht wollen, über eine verpflichtende primäre Ansteuerung des Hausarztes fachärztliche Behandlung zu vermeiden oder zu verunmöglichen, das ist damit nicht gemeint. Es soll auch eine freie Arztwahl bestehen bleiben. Der Patient soll sich entscheiden können zwischen dem einen oder anderen Hausarzt.
150 Delegierte aus allen Bundesländern sind zum Ärztetag angereist und werden als eine Art Ärzteparlament wichtige Themen beraten und beschließen. Ihre Erwartungen sind hoch.
Also ich komme aus Bayern, bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt und mir ist besonders wichtig, dass wir diesen gemeinsamen Austausch haben. Ja, dann die Stellungnahmen zum Primärarztsystem. Da freue ich mich auf eine breite Diskussion.
Aktuelle Thema ist das Wichtigste sicherlich die neue Gebührenordnung für Ärzte, weil wir auf die neue Gebührenordnung schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren warten.
Baden-Württemberg. Mir als Frau ist ganz wichtig, dass wir Stellung beziehen zum Paragraph 218. Ich finde, Schwangerschaftsabbruch darf nicht im Strafgesetzbuch geregelt werden im Jahr 2025.
Auch das ein Thema auf dem 129. Deutschen Ärztetag, der bis Freitag im Leipziger Kongresszentrum tagt.
Silvia Stadler war das über den Auftakt des Deutschen Ärztetages in Leipzig. Lautes Aufatmen gibt es in den Brandenburger Rathäusern. Die rot-lila Landesregierung steckt den Rotstift für die Finanzierung der Kommunen im Land wieder zurück in die Tasche. Happy End also offenbar. Denn gegen die Sparpläne hatten die Kommunen sogar gerichtliche Klagen angedroht. Erstaunlich allerdings, woher so viel Geld plötzlich kommen soll. Landespolitikreporter Nico Hecht weiß mehr.
Eine neue Steuerschätzung soll es möglich machen. Der Fraktionschef des kleineren Koalitionspartners BSW, Nils Olaf Lüders, darf es heute verkünden. 130 Millionen Euro mehr könne das Land Brandenburg danach an Einnahmen erwarten für die nächsten beiden Jahre.
So konnten wir eben auch sicherstellen, dass das Damoklesschwert der schweren Kürzungen in kommunalen Haushalten vorerst wieder verschwindet.
Mehr als 150 Millionen Euro aus dem sogenannten Familienleistungsausgleich pro Jahr wollte die rot-lila Landesregierung laut Haushaltsentwurf eigentlich bei den Kommunen streichen. Dagegen waren die Kommunen Sturm gelaufen, denn es hätte Haushaltssperren für Hunderte bedeutet. Nach langen Verhandlungen nun offenbar doch Einsicht beim BSW-Finanzminister Robert Krumbach, der lange Veränderungen ausgeschlossen hatte.
Ich muss auch anerkennen, dass die Gemeinden eine sehr schwierige Situation haben, insbesondere auch, weil die Haushalte für 2025 schon aufgestellt sind. Dem muss man Rechnung tragen, da darf man die Gemeinden auch nicht überfordern.
Die neue Steuerschätzung mache aber nicht nur das Einlenken nun doch möglich, sondern so wörtlich eröffne auch neue Kreditmöglichkeiten. Sprich neue Schulden. Das Land werde nochmal Kredite in Höhe von 130 Millionen Euro aufnehmen, um die Ausgaben bei den Kommunen abzudecken. Eine Änderung, die wichtig war für die eh schon klammen Kommunen, sagt der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes in Brandenburg, Jens Graf.
Die Not ist wirklich groß, es muss überall viel gespart werden und das hätte jetzt zusätzlich noch einen ganz schlimmen Schlag bedeutet. Wir haben ja jetzt schon kreisfreie Städte, die an den Gebührenschrauben drehen müssen, wo die Parkgebühren erhöht werden müssen, die normalen Verwaltungsgebühren. Und das hätte nochmal deutlich verschärft werden müssen.
Zudem hätten auch bereits begonnene Projekte, neue Straßen, Kitas und Schulen abgebrochen werden müssen. Die Opposition im Landtag reagiert unterschiedlich. Für die AfD zeige das Zurückrudern der Koalition, wie planlos sie agiere. Die CDU hat indes Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der geplanten neuen Schuldenaufnahme. Denn die wäre nur erlaubt, wenn konjunkturbedingt Einnahmen wegfallen, erinnert der Fraktionsvorsitzende Jan Redmann.
Wir haben jetzt die Situation durch die neue Steuerschätzung, dass es Steuermehreinnahmen gibt, dass dies gleichzeitig zu der Möglichkeit führen soll, mehr Schulden aufzunehmen, widerspricht sich.
Die CDU werde deswegen einen Antrag stellen, die Verfassungsmäßigkeit dieser Haushaltspläne prüfen zu lassen. Das könnte dazu führen, dass dieser nicht mehr im Juni beschlossen werden könnte.
Aus Potsdam waren das die Informationen von Landespolitikreporter Nico Hecht. Jetzt geht's weiter mit Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport.
Bei den French Open der Tennisprofis hat Alexander Zverev, Deutschlands bester Tennisspieler, die erste Runde schadlos überstanden, hat heute gegen den US-Amerikaner Tien in 3 Sätzen gewonnen. Auch Novak Djokovic, der Serbe, mit 100 Turniersiegen ist eine Runde weiter. Was sich sonst noch so danach zugetragen hat im Stadion Roland Garros, das weiß Guido Ringel.
Ja, es trägt sich vor allem noch eins zu und das ist aus deutscher Sicht nicht ganz unerheblich, denn es spielt ein gewisser Maximilian Marterer. Ja, der ist nicht so bekannt wie ein Alexander Zverev, aber mit seinen 29 Jahren auch schon lange dabei und hat hier auch schon mal in Paris das Achtelfinale erreicht, war 2018, schon ein paar Tage zurück. Dennoch, der wurstelt hier rum im 5. Satz mittlerweile gegen Adam Walton aus Australien. Marterer lag hinten 1-2. Hat dann eine richtig gute Partie gezeigt im 4. Durchgang und sich somit in den 5. gerettet. Aber da liegt er jetzt 0-3 hinten und Walton hat Aufschlag. Also es könnte sein, dass dem von Verletzungen geplagten Marterer in den letzten Jahren jetzt hier die Luft ausgeht. Er hat ja auch schon die Qualifikation in den Knochen, musste sich also hier fürs Hauptfeld erst eine entsprechende Startberechtigung erspielen. Er hat in diesem Turnier, in diesem Jahr nur 3 Turniere gespielt, weil er eben immer wieder verletzt war. Aber ich vermute, es wird hier bei seinem 4. Turnier in der 1. Runde Schluss sein. Momentan spricht alles für seinen Gegner Adam Walton. Was war sonst noch wichtig? Djokovic ist ein Name, den wir mal durchaus erwähnen können, denn der Serbe, der beste Spieler der Geschichte, ist weiter. 3-Satz-Sieg gegen Mackenzie McDonald aus den USA und ein ehemaliger Weltranglisten-Ersten hat mal wieder, ich will nicht sagen Wutausbrüchen, auf sich aufmerksam gemacht, aber Daniil Medvedev aus Russland ist wie so oft hier in Paris in der 1. Runde ausgeschieden.
Guido Ringel live von den French Open. Damit sind wir beim Radsport und beim Giro d'Italia. Großes Drama heute auf der 16. Etappe, denn Topfavorit Primož Roglič ist nun ausgeschieden vorzeitig. Holger Gerska.
Ersten Straßen war einer zu viel. Primož Roglič musste knapp 100 Kilometer vor dem Ziel dieser 16. Etappe den Giro verlassen. Der Slowene war als Gesamtsieger des Jahres 2023 in der Favoritenrolle gestartet, ließ aber kaum einen Massensturz aus und war schon am vergangenen Wochenende nicht mehr konkurrenzfähig. Seit 1,5 Jahren ist Roglič Kapitän der deutschen Bora-Mannschaft. Seine Bilanz bei großen Rundfahrten kennt keine Zwischentöne. Sturzbedingtes Aus bei der Tour de France im vergangenen Sommer, dann ein großer Gesamtsieg bei der Vuelta und nun wieder eine Aufgabe. Aber auch sein Hauptrivale Juan Ayuso ist wahrscheinlich aus dem Rennen. Der junge Spanier verlor in den Bergen viel Zeit. Großer Gewinner dieser Etappe mit rund 5000 Höhenmetern, der Olympiasieger von Tokio, Richard Carapaz. Der Ecuadorianer rückte in der Gesamtwertung bis auf reichlich 30 Sekunden an den Mexikaner Isaac del Toro heran. Den Etappensieg feierte als stärkster einer Fluchtgruppe der Italiener Christian Scaroni.
Soweit Holger Gerska. Der Deutsche Tennisbund ist mit seiner Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2029 gescheitert. Bei der Vollversammlung des Weltverbandes in Doha schied Berlin bei der Wahl frühzeitig aus. Den Zuschlag bekam Rio de Janeiro. Und soweit der Sport mit Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und dieser Tag ist geprägt von einer Vision. Olympische Spiele in Berlin und Brandenburg sowie 3 weiteren Bundesländern. Das Thema ist nicht unumstritten, auch wegen der hohen Kosten. Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke aber waren bei der Präsentation der ersten Pläne heute ganz hingerissen. RBB-Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten war dabei.
Beachvolleyball am Brandenburger Tor, Triathlon auf der historischen Glienicker Brücke in Potsdam, Segeln in Kiel oder Rostock-Warnemünde oder Ballsport in Leipzig. So könnten Olympische Spiele aussehen, wenn es nach Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner geht. Für ihn wären das Spiele mit internationaler Strahlkraft.
Wir brauchen mehr Zusammenhalt, wir brauchen Ziele, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann Olympia befördern.
Frieden, Zusammenhalt, große Worte wurden für diese Bewerbung mit dem Namen Berlin Plus gewählt. Wann es stattfinden könnte, unklar. 2036, 2040 oder 2044 lauten die möglichen Daten. 2036 gilt als umstritten, denn dann wäre es genau 100 Jahre her, dass die Nationalsozialisten die Spiele im Berliner Olympiastadion für ihre Propaganda missbraucht haben. Über das Datum wird schlussendlich das Internationale Olympische Komitee entscheiden. In Berlin ist aktuell vor allem allem wichtig, es sollen nachhaltige Spiele werden.
Olympische Spiele bedeuten eben auch, wenn das olympische Feuer erloschen ist, dass es nicht vorbei sein darf. Sondern die Folgewirkungen für eine Gesellschaft, die müssen 20 Jahre nachhalten. Mindestens.
So sollen etwa die 2500 Wohnungen im olympischen Dorf zwischen Berliner Westend und Grunewald auch im Nachhinein nutzbar sein. Bezahlbar, wie Berlins Innensenatorin Iris Spranger betonte. Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sollen die Spiele vor allem die junge Generation erreichen und motivieren.
Um Kindern und Jugendlichen Vorbilder zu geben, und zwar die richtigen Vorbilder, Vorbilder im Sport. Und damit auch einen großen Beitrag leisten, übrigens für den Breitensport. Denn Spitzensport ohne Breitensport funktioniert nicht, genauso wenig wie Breitensport ohne Spitzensport funktionieren kann.
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern konkurrieren aktuell noch um die Austragung der Segelwettbewerbe. Schleswig-Holstein unterstützt die Berlin-Plus-Bewerbung genauso wie eine Hamburger Bewerbung. Welche Stadt oder Region letztendlich für Olympische Spiele in Deutschland ins Rennen geht, das entscheidet sich erst im Herbst 2026.
Soweit an Christine Schenten. Olympische Spiele in der Region, eine Chance für viele, aber wie gesagt, das ist ein nicht unumstrittenes Projekt. Und unser Reporter Kaveh Koroschi hat einige Reaktionen gesammelt.
Kosten und Nutzen von sportlichen Großereignissen bleiben für den Steuerzahler umstritten. Uwe Hicksch vom Bündnis No Olympia bezweifelt, dass die Olympischen Sommerspiele letztlich ihr Geld wert sind. No Olympia setzt sich in Berlin für einen Volksentscheid ein, in dem über das Sportereignis abgestimmt werden soll.
Der Berliner Senat spielt immer bei Großprojekten damit, dass angeblich dann auch Dinge passieren, die den normalen Menschen helfen würden. Bisher war es in der Vergangenheit nicht der Fall.
Berlin, so Hicksch, müsse sich auf teure Spiele einstellen. Der Berliner Landessportbund sieht das anders. Sprecher Gerd Graus meint, unterm Strich würde Berlin gewinnen.
Es ist natürlich nicht nur Berlin, die das bezahlen müsste, sondern dann wird es dann nachher tatsächlich ganz viele Gelder vom Bund geben.
Auch der Landessportbund Brandenburg ist zuversichtlich, dass nicht nur der Spitzen-, sondern auch der Freizeitsport in der Region von Olympia profitieren würde, insbesondere durch Investitionen in Sportstätten. Hoffnungen also auf der einen Seite, Sorgen vor Milliardenkosten auf der anderen.
Kaveh Koroschi war das über Reaktionen auf den Plan, unter anderem von Berlin und Brandenburg, sich für Olympische Spiele zu bewerben. Themenwechsel. Schreck in der Morgenstunde für einige Menschen in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Plötzlich fuhren Polizeiwagen vor, Einsatzkräfte durchsuchten ein Familienhaus. Der Grund, wie sich später herausstellte, mögliche Unterstützung der ostukrainischen sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die unter russischer Kontrolle stehen. RB24-Reporter Carsten Steinmetz war heute in Zernsdorf.
Es war heute früh gegen 8 Uhr, als es im sehr beschaulichen nördlichen Teil von Zernsdorf auf einmal hektisch wurde. Anwohnerin Doris Köhler hat den Polizeieinsatz genau beobachtet.
Na, ich bin heute früh mit meinen Hunden rausgegangen zum Spazierengehen und da stand die Straße voller Polizei. Die sind da drüben rein ins Haus, auf dem Grundstück überall rumgelaufen. Ich habe es also noch eine ganze Weile sehen können, über eine Stunde so, ja, weil ich vom Küchenfenster aus genau den Blick hier aufs Grundstück habe. Und da habe ich gesehen, dass da jede Menge hin und her lief, in eine Garage rein, hinten neben der Garage durch.
Thomas Schmidt wohnt direkt neben dem Haus, das durchsucht worden ist. Auch er hatte die Einsatzkräfte genau im Blick.
Polizei und BKA auf den Rücken und mit Stichwesten, also Schutzwesten.
Die Bundesanwaltschaft hat das Einfamilienhaus, auf dessen Grundstück eine Deutschlandfahne weht, durchsuchen lassen. Es geht um möglicherweise illegale Warentransporte in die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Die Gebiete sind von Russland besetzt. Die Volksrepubliken werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Was ihr Nachbar damit zu tun haben könnte, Thomas Schmidt und seine Frau Dorothea zucken mit den Schultern.
Da wissen wir nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wir sind nicht so.
Nicht so eng. Zu einer Festnahme ist es in Zernsdorf nicht gekommen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, der Einsatz stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Verein mit dem Namen Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Laut der Website des Vereins unterstütze dieser seit 2015 Menschen in Kriegsgebieten.
RB24-Reporter Carsten Steinmetz war das über die Razzia heute früh in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Zufriedene Gesichter gab es heute bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Messe Berlin GmbH für 2024. Das landeseigene Unternehmen sieht sich wieder auf Erfolgskurs, nach Jahren, in denen es sich noch von den Folgen der Corona-Pandemie und den Lockdowns erholen musste. Pläne für die Zukunft gibt's jetzt auch. Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel kennt die Details.
Von Rekorden und historischen Zahlen spricht Mario Tobias, der Chef der Messe Berlin GmbH. Auf rund 481 Millionen Euro Umsatz brachte es die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr. Es ist das beste Ergebnis in der Geschichte der Messe Berlin. Was Tobias besonders wichtig ist:
Wir haben vor allem in unserem Kerngeschäft, also in dem, was uns ausmacht, nämlich Messe- und Kongressstandort hier in Berlin zu sein, da haben wir ein extrem gutes Ergebnis gemacht. 325,5 Millionen Euro, also rund 70% fast unserer Umsätze wirklich aus dem Kerngeschäft.
Denn in der Tat hatte in den vergangenen Jahren noch ein zweiter Geschäftszweig an Bedeutung gewonnen. Seit 2022 baute die Messe Berlin im Auftrag des Landes Berlin auch das Geflüchtetenankunftszentrum in Tegel aus und ist dort auch für Facility-, Sicherheits- und Servicedienstleistungen zuständig. Immerhin 155 Millionen Euro Umsatz brachte das der Messe 2024 ein. Und damit auch Kritik. Die veranschlagten Kosten seien zu hoch. Die Messe verdiene reichlich am Geschäft mit den Unterkünften. 25 Millionen Euro des Jahresüberschusses wurden damit erwirtschaftet. Knapp die Hälfte des gesamten Überschusses. Doch Messechef Tobias weist diese Kritik zurück. Man habe dem Land Berlin in der Not geholfen und tue dies auch weiterhin.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht ein Teil des Problems.
Zuversichtlich blicken er und sein Mitgeschäftsführer Dirk Hoffmann in die Zukunft. Im nächsten Jahr geht das Unternehmen mit einer neuen Medizintechnikmesse in Singapur an den Start und mit einem weiteren Ableger der Tourismusmesse ITB in Mexiko. Auslandsaktivitäten, von denen man sich erhofft, dass das nicht nur Geld bringt, sondern auch neue Kunden am Berliner Standort. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr fallen allerdings geringer aus als die Zahlen im vergangenen Jahr, weil die großen Leitmessen wie die Verkehrstechnikmesse InnoTrans und die Luftfahrtmesse ILA nur alle 2 Jahre stattfinden. Und so sagt Hoffmann:
Wir rechnen in diesem Geschäftsjahr mit einem niedrigen, einstelligen Millionenbetrag als Gewinn.
Investiert werden soll nicht nur in die Modernisierung der Berliner Messe, Hallen, sondern auch in Nachhaltigkeit. Ein erster Schritt wurde dafür schon getan. Unterm Funkturm ist die größte Photovoltaik-Dachanlage in Berlin entstanden.
Gute Bilanz also der Messe Berlin, Thorsten Gabriel informierte. Und dann auch das, der Karneval der Kulturen in Berlin steht für Vielfalt und Toleranz und sieht sich in diesem Jahr allerdings vor besonderen Herausforderungen. Mit einem verschärften Sicherheitskonzept wollen die Veranstalter das Fest vor Amokläufen schützen. Und es gibt eine wichtige Änderung, was den Umzug selbst angeht. RBB-Reporter Paul Vorreiter hat die Details.
Anders als sonst zieht der Karneval der Kulturen diesmal nicht durch Kreuzberg. Wegen einer Großbaustelle in der Gneisenaustraße findet der Umzug in Friedrichshain statt. Er startet mit 67 Gruppen am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr an der Frankfurter Allee und zieht von dort Richtung Alexanderplatz. Eine besondere Herausforderung dabei: der Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Allee, der mit seiner Vegetation möglichst unbeschadet bleiben soll.
Wir haben schützenswerte Grünflächen und was mir ein großes Anliegen ist, dass, und dazu gibt es extra Aktion, dass diese mitgeschützt werden. Also sowohl von uns, da kann nicht immer alles abgesperrt werden, weil das ist gefährlich, aber wir rufen dazu auf, achtsam mit ihnen umzugehen, sie möglichst nicht zu betreten.
Appelliert Eiser Tubinger vom Leitungsteam des Karnevals der Kulturen. Ziel des Umzugs ist das Kino Kosmos. Dort steht eine Tribüne, auf der sich die einzelnen Akteure nach Ankunft jeweils nochmal für 90 Sekunden präsentieren können. Die letzte Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg. Gegen 22 Uhr soll der Umzug vorbei sein. Die Veranstalter hoffen auch darauf, eindrucksvolle Bilder auf der historischen Meile zu schaffen. Als Kontrast zur Vergangenheit der Straße, die zu DDR-Zeiten für Paraden genutzt wurde. Beim Umzug nehmen traditionell rund 600.000 Menschen teil. Spannend wird sein, ob das auch in neuer Nachbarschaft gelingt.
Ich glaube, was man wissen sollte, ist: im Umzug, die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee sind ein Denkmal. Und Denkmäler sind ja auch dafür da, genutzt zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Besuchende, und bei den Künstlerinnen und Künstlern weiß ich das, aber auch die Anwohnenden, vielleicht mit uns zusammen noch mal einen ganz denkwürdigen Augenblick herbeirufen.
So Eiser Tubinger. Sie erinnerte auch an die Wurzeln des Karnevals, der in den 90er Jahren nach den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen entstanden ist.
Soweit unser Reporter Paul Vorreiter. Der Karneval der Kulturen zieht also dieses Jahr durch Friedrichshain. Das Fest bleibt aber wie gewohnt am Blücherplatz in Kreuzberg. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Zu finden auch in unserer App.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der westlichen A10. Zwischen Falkensee und Dreikaveland sind in beiden Richtungen Leute auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der B96 Berlin-Zossen. In Höhe-Rangsdorf kommt es wegen eines brennenden Fahrzeugs zu Behinderungen. In weiten Teilen Berlins läuft es wieder deutlich besser. Probleme macht noch die A113 stadtauswärts. Zwischen Johannisthaler Chaussee und Stubenrauchstraße kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Hier aktuell 15 Minuten plus. Auf der A100 stockt es etwas Richtung Wedding ab Schmargendorf. Länger dauert es noch in den Bereichen Alexanderplatz, Schlesisches Tor sowie Elsenbrücke.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Berlin, Brandenburg und drei weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympiabewerbung vorgestellt. Danach soll das olympische Dorf an der Messe entstehen. Beachvolleyball könnte am Brandenburger Tor ausgetragen werden, Rugby im Jahn-Sportpark. Die Marathonstrecke würde an der Museumsinsel entlang führen. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für die Spiele 2036, 40 oder 44 gelten soll. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann löst den langjährigen Präsidenten Parzinger ab. Ute Zill, RBB 24.
Die bisherige Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist bei einem Festakt im neuen Museum auf der Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernahm den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Parzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek und das staatliche Institut für Musikforschung.
Im Prozess um den Messeangriff von Solingen hat der Angeklagte die Tat vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gestanden. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen Sommer gezielt auf Besucher eines Stadtfestes eingestochen haben. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. Aus Düsseldorf René Rabenschlag.
Sowohl der Bundesanwalt als auch Vertreter der Opfer sind skeptisch, ob die Erklärung zur Tat und das Bedauern wirklich ehrlich sind. Selbst sprach Issa Al-Ha während des gesamten Prozesses nur einmal kurz. Ansonsten saß er mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank und vermied jeden Blickkontakt zu Opfern oder den anderen Beteiligten. Zum Vorwurf, dass er als selbsternannter Krieger des Heiligen Kriegs im Namen der Terrorvereinigung IS gehandelt habe, wollte er sich nicht äußern.
In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Selenskyj in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gastes wurde aber nicht genannt. Besonders im Tiergarten sei zwischen 6 und 22 Uhr mit Straßensperrungen zu rechnen, hieß es. Die Messe Berlin hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Wie die landeseigene Gesellschaft mitgeteilt hat, wurde 2024 ein Gesamtumsatz von mehr als 480 Millionen Euro erwirtschaftet. Den größten Anteil hatte demnach das Messe- und Veranstaltungsgeschäft mit 325 Millionen Euro. Als Beispiel wird die Verkehrstechnikmesse InnoTrans genannt. Mit rund 3000 Ausstellern war sie die größte Messe, die Berlin je hatte. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend, viele Wolken und örtlich Schauer, aktuell in Berlin-Steglitz 20 und in Senftenberg 22 Grad. Nachts wechselnd bewölkt und Regen, Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad, morgen meist bedeckt und regnerisch bei maximal 19 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Im Studio Clemens Schulze. Ich grüße Sie. Power to Heat. Damit wird die Umwandlung von Strom in Wärme bezeichnet. In Ludwigsfelde ist jetzt ein Pilotprojekt in Betrieb gegangen, bei dem ungenutzter Windstrom Wasser für Fernwärme erhitzt. Grünstrom und Wärme sollen nicht nur das Gewerbegebiet mit dem Mercedes-Werk, sondern auch Einwohner der wachsenden Stadt versorgen. Unser Wirtschaftsreporter Johannes Frevel stellt das Projekt vor.
Ein Sockel in Grüntönen. Darüber streckt sich der weiße Turm des Windrades 160 Meter in die Höhe. Die dunkelgrüne blecherne Tür am Fuß des Windradturms wird geöffnet. Drinnen rauschen Lüfter, die Elektrik kühlen. Das neue Windrad steht am Gewerbegebiet Ludwigsfelde. Oben treiben drei 138 Meter lange Flügel einen Generator an. Der kann je nach Windstärke bis zu 4,2 Megawatt Strom liefern. Ist der Strompreis hoch genug, speist der Ludwigsfelder Nahversorger Edisterm den Strom in das Stromnetz ein. Sinkt der Strompreis, wird mit dem Windstromwasser für das lokale Fernwärmenetz gekocht. Edisterm-Geschäftsführer Alexander Vogel hofft, dass sich das Geschäftskonzept des Pilotprojekts langfristig rechnet.
Das Wärmegeschäft ist natürlich wie jedes Energiegeschäft von vielen politischen Randbedingungen abhängig. Wir glauben, dass gerade die Fernwärme als eine wesentliche Option der Wärmewende Bestand haben wird und auch ausgebaut werden muss. Wir haben uns hier ein klares Ziel gesetzt, wie wir das Wärmenetz dekarbonisieren. Und dazu wird die Politik sicherlich ihren Beitrag leisten, dass das in Zukunft für alle Bürger und für Gewerbe und Industrie auch im Wärmesektor bezahlbar bleibt.
Fernwärme aus Windstrom, die braucht nicht nur das benachbarte Mercedes-Werk in Ludwigsfelde, etwa für seine Lackierkabinen, sondern auch die Stadt Ludwigsfelde. Die sei in den vergangenen 9 Jahren um 20% Einwohner gewachsen, resümiert Bürgermeister Andreas Igel. Sie alle wollen im Winter warme Füße.
Momentan wird ein Großteil der lokalen Wärme eben auf Erdgasbasis erzeugt, in Kraft-Wärme-Kopplung, aber auch rein fossil. Und da wollen wir ja weg von. Und wenn man haben damit die Chance, grüne Energie in das Fernwärmenetz einzuspeisen. Und das machen wir auf der Grundlage unserer Fernwärmeplanung.
Ein Windrad für Fernwärme und dazu Strom für Industrie und Wohnungen in Ludwigsfelde, das war ein dickes Brett. Windrad-Projektplaner Michael Rachermann kämpfte dafür 15 Jahre lang mit den Windmühlenflügeln der Bürokratie.
Insofern haben wir uns jetzt über 15 Jahre mit Ludwigsfelde aufgehalten, in unterschiedlichen Aggregatzuständen von Fassungslosigkeit bis starke Demotivation. Geht es überhaupt weiter? Aber irgendwann kam immer wieder so ein kleiner Lichtblick, dass wir gesagt haben, nee, wir bleiben da dran, wir wollen es hier errichten. Und jetzt, 15 Jahre später, seit den ersten Ideen, ist es endlich Realität geworden.
Jetzt dreht sich das Windrad. Es liefert Strom und Wärme für Ludwigsfelde.
Strom aus Windenergie für die Wärmeversorgung nutzen. Johannes Frevel stellte ein Projekt im brandenburgischen Ludwigsfelde vor. Nach 2 Jahren Rezession wird es 2025 wohl ein drittes geben. So lautet die Konjunkturprognose der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK. Das wäre das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Kammer hat rund 23.000 Unternehmen aller Größen und aus allen Branchen nach ihrer Geschäftslage gefragt. Unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky kennt die Zahlen.
Um 0,3 Prozentpunkte schrumpfen wird das Bruttoinlandsprodukt wohl in diesem Jahr, sagt die DIHK voraus. Im Herbst war ihre Prognose noch düsterer. Dann aber liefen die ersten 3 Monate 2025 besser als erwartet. Leider habe das nur daran gelegen, dass die Unternehmen in Erwartung der US-Zölle ein paar Geschäfte vorgezogen haben, erklärt DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow.
Wenn Sie wissen, am 2. April wird aus den USA der Liberation Day wahrscheinlich umfangreiche Zollankündigungen erfolgen, dann führen wir das eben auf die Vorzieheffekte zurück.
Inzwischen schätzt 1/4 der deutschen Firmen ihre Geschäftslage als schlecht ein. Ebenso viele glauben, dass sie sich noch verschlechtern wird. Das ist die pessimistischste Einschätzung seit der Corona-Pandemie. Nur eine Minderheit erwartet, dass es bald wieder bergauf geht. Eine leichte Erholung gibt es in der Industrie und im Baugewerbe. Die geht vermutlich auf das Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro zurück. Allerdings muss dieses Geld für 12 Jahre reichen, gibt Helena Melnikow zu bedenken. Dann seien es nur noch rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Davon dürfe man nicht die Welt erwarten. Insgesamt plant knapp jeder dritte Betrieb, weniger zu investieren. Und wenn die Firmen Geld ausgeben, dann nicht für Innovationen oder zum Expandieren.
Das geht alles nur in Ersatzbedarf oder in den Bereich Rationalisierung. So, das heißt, ich ersetze nur noch, was ich ohnehin ersetzen muss, um das am Laufen zu halten. Oder ich investiere in einen Bereich, der mir eventuell Kosten spart.
Warum ist die Wirtschaft so pessimistisch? Die Mehrheit gibt die Schuld der Politik. Auf Nachfrage erläutern sie, was sie damit meinen. Die Behörden arbeiten ihnen zu langsam, Genehmigungsverfahren ziehen sich und es wird zu wenig gegen drohende oder schon existierende Zölle unternommen. Zu schaffen macht den Betrieben außerdem die schwache Nachfrage im Inland und die hohen Arbeits- und Energiekosten. Die DIHK fordert deshalb ein schnelles, kleines Konjunkturpaket von der neuen Bundesregierung.
Senkung der Stromsteuer, das kann der Bund alleine. Da braucht er keine Länder, keine Kommunen zu. Halbierung der Übertragungsnetzentgelte. All diese Punkte, wo ich sage, das kann ich auch bis zum Sommer umsetzen und es ist auch angekündigt.
Die DIHK begrüßt, dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll. Das sei ein Schritt in Richtung weniger Bürokratie.
Anja Dobrodinsky war das über die Konjunkturprognose der DIHK.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Ich grüße Sie. 17 Jahre lang stand er an der Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Deutschlands größter Kultureinrichtung. Jetzt geht Hermann Parzinger in den Ruhestand. Heute übergibt der Prähistoriker und Archäologe den Staffelstab an seine Nachfolgerin Marion Ackermann. Er hinterlässt ihr eine mühevoll restaurierte Stiftung, aber auch jede Menge Baustellen. RBB-Kulturreporterin Barbara Wiegand hat Hermann Parzinger zum Gespräch getroffen und mit ihm Bilanz gezogen.
Ja, Hermann Parzinger, 17 Jahre lang waren Sie Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, länger als Angela Merkel Kanzlerin war. 17 Jahre lang Chef auf der Brücke des Kulturtankers, der Megakultureinrichtung, wie die SPK auch genannt wird, mit 21 Museen, dazu Bibliotheken, Institute und 2000 Mitarbeitern. Mit welchem Gefühl gehen Sie denn da jetzt vom Bord oder sind Sie noch gar nicht dazu gekommen?
Gut, die letzten Tage sind voll durchgetaktet. Das geht nochmal volle Pulle von morgens bis abends mit Terminen. Es ist irgendwie noch so unwirklich in gewisser Weise. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es jetzt bald alles endet. Aber andererseits fühlt man dennoch schon auch den Blick, die Selbstbestimmtheit, was die Zeitplanung betrifft, neue Projekte und so. Natürlich wird es ein Abschied immer wehmütig nach so vielen Jahren, ne, von den Projekten, von den Menschen in der Stiftung. Aber so ist es nun mal und das ist auch gut und richtig so und ich freue mich auch auf die Zeit danach.
Kommen wir mal zu den Projekten, beziehungsweise man kann ja auch sagen, die SPK, das ist schon eine ganz schön große Baustelle in vielen Teilen. Zunächst mal wörtlich genommen, ich glaube 14 Bauprojekte, wenn ich es richtig gelesen habe, sind fertig geworden in ihrer Amtszeit. Bei anderen steckt man ja noch mittendrin. Die milliardenschwere Sanierung des Pergamonmuseums, der Neubau des Berlin Modern am Berliner Kulturforum. So langsam sieht man das ja aus dem Untergrund hervorwachsen. Wie gut ist es denn, dass man das so alles unter Dach und Fach hat? In heutigen Zeiten, da würde man wahrscheinlich solche Großprojekte gar nicht mehr so einfach durchkriegen, denke ich mir. Ne?
Naja, es ist in der Tat gut, dass wir vieles so gut vorangebracht haben, so weit vorangebracht haben, wichtige Entscheidungen haben treffen lassen können. Die Zeiten, was die Finanzen betrifft, werden sicher nicht besser, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube schon, dass die öffentliche Hand, vor allem der Bund, der ja Bau- und Finanzierungsmaßnahmen zu 100% finanziert, weiterhin zur Stiftung stehen wird, was die Sanierung betrifft. Uns steht das alte Museum etwa noch bevor von Schinkel, was in einem sehr schlechten Zustand ist. Da kann man nicht warten, bis Pergamon fertig ist, sonst stürzt es irgendwann ein. Das muss man so drastisch sagen. Aber wenn ich an Berlin Modern denke, ich fürchte oder vermute, dass das für lange Zeit der letzte komplette Neubau in dieser Dimension eines Museums in der Stiftung gewesen sein dürfte. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass es soweit ist. Und ich bin gestern vorbeigefahren an der Baustelle. Das steht ja schon übermannshoch, wächst es schon aus der Baugrube raus. Das ist eben, wenn man keinen komplizierten Baugrund hat, dann geht der Rohbau relativ schnell und Ende des Jahres soll ja bereits das Richtfest stattfinden.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle, die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hier war man ja in einem von der einzigen Kulturstaatsministerin Monika Grütters beim Wissenschaftsrat in Auftrag gegebenen Gutachten. Von Zerschlagung war ja da sogar die Rede. Sie haben sich immer dagegen positioniert, sich als Verfechter einer gesamten Preußenstiftung auch gesehen und die sie auch zusammen erhalten wollten. Und dann hat sich diese Preußenstiftung, ich sag mal ganz salopp, begonnen, sich aus sich selbst heraus, sich selbst zu reformieren. Jetzt ist ja diese Reform Gesetz ab Dezember diesen Jahres und im Koalitionsvertrag auch von SPD und CDU fest verankert. Kann man also sagen, ja, das hat so funktioniert. Wir haben uns aus uns selbst heraus auch reformiert und wir haben viel erreicht.
Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Es war damals so, dass Monika Grütters und ich waren uns eigentlich einig, dass die Stiftung eine Modernisierung braucht, dass die Strukturen verändert werden müssen und dass es dazu aber eine Evaluation durch Externe braucht. Und ich habe auch dafür plädiert, den Wissenschaftsrat damit zu beauftragen. Der ist unabhängig, der ist neutral und das Gutachten ist ja auch sehr gut. Alle Einrichtungen, denen wurden Bestnoten gegeben. Bei staatlichen Museen hat man das riesige Potenzial dargestellt, aber das nicht abgerufen werden kann aufgrund der Unterfinanzierung, die strukturelle Dimensionen einnimmt. Und das ist auch völlig korrekt. Die Auflösung des Daches hatte mich dann etwas verwundert, wieder sozusagen entlang der Spartengrenzen das aufzuschlüsseln. 3 oder 4 oder 5 unabhängige Einrichtungen, wir hätten mehr Personal gebraucht, vor allem für Verwaltung. Und wenn wir Personal brauchen, dann muss es in die Inhalte gehen. Und ich glaube, wir stehen in der Pflicht, und es ist ja zum Glück dann so gekommen, dass wir diesen Verbund besser machen müssen. Wie können Museen, Bibliotheken, Archive, Forschungsinstitute im digitalen
digitalen Zeitalter ihre Expertisen verknüpfen, gemeinsam besser werden. Und das haben wir dann selber in die Hand genommen, in Begleitung natürlich von externen Beratern. Aber natürlich Stiftungsrat, Bund und Länder haben sich regelmäßig sehr eng das begleitet und regelmäßig berichten lassen. Und im Endeffekt kann man sagen, die zwei Elemente, die Kernpunkte der Reform, die der Stiftungsrat so im Beginn beschlossen hatte, war, dass die Einrichtungen möglichst viel Autonomie bekommen. Nicht mehr die SBK der 5, wo alle Museen eine Einrichtung sind, sondern die SBK der 25. Und ich muss wirklich sagen, auch das Zusammenwirken mit einem Vorstand, das wir ja schon begonnen haben, jetzt noch Interimsvorstand, der Richtige muss erst noch gewählt werden, das ist, alle haben gesagt, ja, verliert der Präsident da nicht Macht und so, das ist komplett lächerlich. Im Grunde zu siebt kann man ganz anders die divergierenden Interessen zum Teil mit einbinden und gemeinsam nicht diesen Tanker, sondern diese Flotte, wie es jetzt ist, steuern. Und die Identifikation eben der anderen Leitungen, die mit dem Vorstand eingebunden sind, ist, glaube ich, genau der richtige Weg in die Zukunft.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle. Ich würde sagen, das ist ja mal das Fundament des Ganzen. Und zwar sind das die Finanzen, das Geld. Immerhin um 12 Millionen Euro haben Bund und Länder, die im 75-25 Verhältnis, glaube ich, die Stiftung finanzieren, den Haushalt erhöht, so dass wir jetzt eben auf die knapp 500 Millionen Euro kommen im Jahr. Die Baumittel im Übrigen trägt ja der Bund alleine. So, jetzt die große Gretchenfrage. Reicht das?
Nun, zunächst mal muss man sagen, seit 1996 haben die Länder zum ersten Mal, die übrigen 15, wieder ihren Beitrag erhöht, um 10%. Nun liest man immer, ja, das ist doch nicht viel, was ist denn da schon? Ja, aber ich meine, es ist ein ganz wichtiges Zeichen. Man muss sich klar machen, in welcher Situation auch die Kultureinrichtungen in den Ländern sind. Da ist es ja genauso, wenn nicht schlimmer als bei uns. Insofern finde ich es ein großes und wichtiges Zeichen der Solidarität, dass uns das alleine nicht aus den Problemen löst, ist klar. Aber insgesamt, diese 10%, die auch der Bund liefert, 12 Millionen, wenn wir die 12 Millionen wirklich zur Qualitätsverbesserung einsetzen können, was die Selbstständigkeit der Einrichtungen betrifft, Museumsteams und so weiter, und da sind wir uns im Vorstand einig, diese Mittel reichen durchaus, um einen großen Sprung nach vorne zu machen. Aber wenn diese 12 Millionen benutzt werden, um steigende Betriebskosten, Bewachungskosten, Energiekosten und so weiter zu decken und nicht in die Reform fließen, dann hat die Stiftung in der Zukunft wirklich ein Problem. Und das ist eigentlich der Punkt.
Hermann Partzinger, wenn wir noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, aber mit dem Blick auf natürlich eine politische Lage, die sich sehr verändert hat. Mitreden der Länder, gut auch im Bund, sind sie stark. Wir reden von der AfD. In den Ländern teilweise, in Ostdeutschland sehr, sehr stark. Wie sehr befürchten Sie denn, weil man kann ja nicht leugnen, dass es diese Einflussnahmeversuche gibt. Ihre Nachfolgerin Marion Ackermann hat das in Dresden ganz, ganz stark zu spüren bekommen. Wie sehr haben Sie denn da auch Befürchtungen, dass das sich auf die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auswirken wird?
Das ist wirklich ein großes Problem, was ich sehe für die Zukunft. Im Moment ist noch so, dass wir fast auf so einer Art Insel der Glückseligkeit uns bewegen, weil in Berlin spürt man das noch nicht so und wir als Bund-Länder geförderte Einrichtung auch nicht. Aber der Deutsche Museumsbund hat ja vor kurzem in Chemnitz eine Tagung eben zum Kulturkampf von rechts durchgeführt. Und wenn man da mal hört von den Kollegen, und das ist eben nicht nur in Ostdeutschland, es geht auch bereits im Ruhrgebiet los, in Nordhessen gibt es Beispiele. Also das sind wirklich auf kommunaler Ebene noch und deshalb nimmt man das vielfach gar nicht wahr. Deshalb war es auch wichtig, diese Konferenz zu veranstalten, um das mal wirklich deutlich zu machen, der Einfluss auf Programme, wo man versucht, Mittel zu streichen, weil angeblich Kulturprogramme woke sind oder zu divers, keine Ahnung, was vielmals gar nicht stimmt, ja, und auf Personalentscheidungen Einfluss zu nehmen und. Und das, finde ich, ist ein Thema, was besorgniserregend ist. Und die Reform der SBK, das neue Gesetz, hat ja einen Punkt, darauf haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestages Wert gelegt, dass 4 Mitglieder des Deutschen Bundestages im Stiftungsrat künftig sitzen werden. Zwar ohne Stimmrecht, nur mit Gaststatus. Aber das ist klar, dass die zweitstärkste Fraktion und die größte Oppositionsfraktion da nicht außen vor bleiben kann. Also im Stiftungsrat der SBK wird ab Dezember vermutlich auch jemand von der AfD sitzen. Das heißt, man wird diese Debatten dann auch vor Ort führen. Aber ich sage immer, gut, wenn das so ist, dann muss man das auch annehmen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, solche Debatten auch zu führen, dass auch die anderen Parteien der demokratischen Mitte auch wirklich einen Schulterschluss üben und auch klar sich positionieren und solche Einflussnahmen, wo sie wirklich offensichtlich ist, einfach auch nicht zulassen.
Stichwort positionieren. Wie positioniert sich denn oder sollte sich die Preußenstiftung positionieren? Sehr generell sind es ja Zeiten von Debatten, heftig geführten Debatten um kulturelles Erbe. Es gibt Ausstellungen, wo es Eklats gibt. Es gibt aber auch nationalkonservative Tendenzen, nicht nur in der AfD, in der Politik. Das alles spielt ja eine größere Rolle. Sollte sogar die SPK da sogar schon ein Stück weit vorangehen?
Ich glaube schon. Also wir sind nun mal mit Abstand die größte Kultureinrichtung. Unsere Botschaft muss ganz klar sein. Wir müssen weiterhin Vielfalt zulassen. Wir müssen die Gesellschaft reflektieren. Wir müssen die demokratischen Werte stärken. Und alles, was sozusagen Vielfalt und Toleranz zulässt, stärkt auch eine demokratische Gesellschaft. Das ist wichtiger denn je.
Jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Und Hermann Paratzinger, all das, was wir jetzt so besprochen haben, Reform der Stiftung, Bauvorhaben, Restitution, das ging ja auch nicht ohne jede Menge Bürokratie. Zog sich ein ums andere Mal hin. Sie sind ja eigentlich auch so mehr ein Macher, ne? 1959 in München geboren und sind in den 80ern mit Geld aus dem Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts, das Sie später auch geleitet haben. Da waren Sie unterwegs. Und wie sieht denn das jetzt aus, wenn Sie jetzt mehr Zeit haben, wenn Sie wieder losziehen mit dem Spaten in der Hand, Hermann Paratzinger?
Also Ausgrabungen werde ich sicher nicht mehr machen, denn da braucht man ein Team, da braucht man Infrastruktur, da braucht man Finanzmittel. Und ich habe mir irgendwie geschworen, ich werde, also zur Freiheit eines Ruhestands gehört es, keine Anträge zu schreiben, keine Berichte zu schreiben, keine Abrechnung zu machen. Aber was natürlich in der Archäologie auch ganz wichtig ist, und das macht mir jetzt eigentlich noch mehr Spaß, nicht nur Quellen zu generieren, sondern aus den Quellen, die wir haben, wirklich einfach mal Synthesen zu bilden. So wie vor einigen Jahren dieses Buch Die Kinder des Prometheus, eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift. Solche Dinge zum einmal mal zusammenzutragen, weil ein Gesamtbild, daran fehlt es teilweise ein bisschen. Und da sind sicher jetzt einige Buchprojekte schon, die sind in der Planung. Das wird schon, ist auch ganz gut, dass sie schon vereinbart sind, dass man da schon auch Termine hat und so. Dann hat man eine Planung, denn mir jetzt erzählen alle das Empty-Desk-Syndrom, das muss man aufpassen. Na, wenn man da im Ruhestand ist, dass man irgendwie eine Tagesplanung hat. Und ich bin ja ehrenamtlich auch noch Präsident von Europa Nostra. Das ist dieses europaweite Kulturerbe-Netzwerk mit tausenden von Mitgliedern, mit Büros in Den Haag und Brüssel. Europa lag mir immer im Herzen und insofern wird es in diese Richtung gehen. Was dann sich sonst noch ergibt, das muss man sehen. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht sich von lauter Ehrenämtern überschütten lässt und am Ende genauso gestresst ist wie im offiziellen Amt. Das möchte ich tunlichst versuchen zu vermeiden.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Kraft, viel Glück. Für alles Weitere, Hermann Paratzinger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Kulturreporterin Barbara Wiegand war das im Gespräch mit Hermann Paratzinger, der heute als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den Ruhestand verabschiedet wurde.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Hören und auch wirklich zuhören, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das ist auch noch nicht alles, was Klänge mit einem machen können. Eine neue Ausstellung im Londoner Barbican Center, dem größten Kulturzentrum der Stadt, geht jetzt der Frage nach, wie man Sound, also Klänge, eigentlich noch so fühlen und erleben kann. Und was das eben mit uns macht. London-Korrespondentin Franziska Hoppmer ist in die Klangwelt abgetaucht.
You hear that one? That's this fader here. And if you do, that's all brrrr.
Wir sind auf einer Presseführung durch die Ausstellung Feel the Sound, also spüre die Klänge im Londoner Barbican. Eine Art interaktiver Pfad mit zahlreichen Installationen. Fasziniert rollt ein Kollege Magnetbälle auf einem Board hin und her und schiebt an Reglern. Aus den Lautsprechern über seinem Kopf schallt als Antwort eine immer neue Kakophonie. Klängen zu spielen, ist nur ein Teil des Ausstellungspfades. In einem dunklen Raum wird es politisch. Dort ertönt ein digitaler Chor. Es sind Stimmen von Transmenschen, verstärkt mit Hilfe eines Quantencomputers. Ausstellungsbesucher können sich selbst aufnehmen und Teil des Chors werden, erklärt Künstlerin Koda Nikolaev.
When they sing into the microphones, it converts their voice into a model.
Wenn sie in die Mikrofone singen, konvertiert der Computer ihre Stimmen in Modelle unserer. Sie können also mit uns und unseren Stimmen singen.
Opportunity to sing with us, but also sing with our voices.
Nikolaev erklärt, mit der jüngsten Entscheidung des obersten Gerichtshofs in London, dass Transfrauen rechtlich keine Frauen sind, sei die Installation noch einmal politischer geworden.
We are seeing our rights and our freedoms stripped away from us.
Wir erleben, wie uns unsere Freiheiten und Rechte weggenommen werden. Das hier ist also eine Möglichkeit für Menschen, unseren Raum zu betreten. Durch die Computermodelle werden sie Teil unseres Spaces.
They get to be part of our space.
Von den Stimmen, die eins werden, geht es als nächstes zu Klängen, die buchstäblich unter die Haut gehen. So können sich Besucher etwa unter Lautsprecher legen, deren Frequenzen heilende Wirkung haben sollen. Immer wieder Teil des Pfades, Stationen, die den inneren Rhythmus der Besucher wiedergeben. Man legt seine Hand auf Sensoren, die Herzschlag und Temperatur messen. Dann spuckt die Maschine einen QR-Code aus zu seiner ganz eigenen digitalen Symphonie. Es ermöglicht Besuchern zu verstehen, wie ihre innere Physiologie auf die Klänge hier reagiert und sich mit der Zeit verändert. So lernen sie hoffentlich etwas über sich selbst und haben eine körperliche Erfahrung.
And have a more embodied experience overall.
Sagt Künstlerin Robin Landau. Genau das ist das Ziel der Ausstellung, nicht nur hin, sondern zuzuhören, einander, dem eigenen Körper, Klänge also wirklich zu spüren.
Eine Ausstellung der etwas anderen Art im Londoner Barbican Center. Franziska Hoppen war für uns dort. In einer Brandenburger Jugendhilfe-Wohngruppe ist eine Filmkamera ganz nah dabei, am Alltag in dieser Einrichtung, an den Kindern, an den Erzieherinnen und Erziehern. Darum geht es in dem vom RBB co-produzierten Dokumentarfilm Im Prinzip Familie. Heute feiert er seine Premiere und unser Filmreporter Alexander Soyer hat mit Regisseur Daniel Abmas gesprochen.
Wir wollen jetzt nicht mit dem Finger irgendwo rein in eine Wunde oder so. Wir wollen etwas zeigen, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und genau die Kinder- und Jugendhilfe, eine intensivpädagogische Wohngruppe, Eltern, die Hilfe suchen, die so mutig waren, um Hilfe anzunehmen, um zum Jugendamt zu gehen, um zu sagen, ich bin überfordert, ich schaff's vielleicht nicht alleine gerade.
Vor seinem Wechsel ins Regiefach und seinem Umzug nach Deutschland hat Daniel Abmar in seiner Heimat in den Niederlanden Grundschulpädagogik studiert. Seine Liebe und Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Menschen hat ihn auch als Geschichtenerzähler nie losgelassen. Genau das spürt man sehr deutlich in seinem neuen Film Im Prinzip Familie, in dem er ein Jahr lang den Alltag in einer ländlichen Betreuungseinrichtung für Kinder beobachtet hat, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben.
Mensch, ich will los, kapiert ihr das? Hört doch mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Gezeigt wird hier eine Art Wohngemeinschaft mit ein paar Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, die sich um 5 kleine Jungs kümmern. Ländlich, fast schon idyllisch gelegen im Nordosten Deutschlands, wie eine Oase inmitten der natürlich auch schwierigen Kinderschicksale, von denen der Film erzählt.
In unserem Film gibt es viele intensive und emotionale Momente und auch viel heitere und schöne Momente, aber wir brauchen immer mal wieder ein bisschen Landschaft und ein paar Tiere, um zur Ruhe zu kommen. Und das Spannende ist, die Themen, die wir vorher in die Szenen gesehen haben im Film, die greift irgendwie die Natur und der Landschaft und die Tiere greifen das auf. Also wir besuchen im Film zum Beispiel eine Straußenfarm, wo gerade ein Straußenbaby geboren wird aus einem Ei. Und dann sagt der Straußenfarmbesitzer, so ein Baby darf nie alleine sein.
Was ist der große Wunsch?
Ja, dass ich dann irgendwann mal zu Mama oder zu Papa komme im Sommer.
Ganze 5 Jahre insgesamt hat Abmar an seinem wunderschönen Dokumentarfilm gearbeitet. Genaue Recherche, die Suche nach den perfekten Protagonisten, der Aufbau von Vertrauen, das man in jeder einzelnen Szene von Im Prinzip Familie sehen und spüren kann.
Wir sind ja nicht die Ersatzeltern oder so, aber wir sind ja dieses familiäre Konstrukt, sind wir ja doch irgendwie, ne? Also ergänzend dann quasi.
Ich bin Erzieher.
Oft ist es ja so, dass nicht die Kinder das Problem sind, sondern die Eltern. Die zu Hause irgendwie nicht gewuppt kriegen die ganze Sache oder überfordert sind.
Daniel Abmar ist ein Film gelungen, der viel mehr ist als ein Betroffenheitsdrama, sondern ein zutiefst menschliches, warmherziges Ersatzfamilienporträt voller berührender, wahrer, lebendiger und manchmal auch fast magischer Momente. Und in gewisser Weise wurde er so als Regisseur selbst zum Teil der Familie, wie es 2 der Protagonisten bei der Premiere auf dem Doc Leipzig Filmfest im letzten Jahr beschrieben haben.
Also wir gehören jetzt im Prinzip ein bisschen zur Familie dazu. Wir sind so wie Onkel und Tanten für die Kinder. Die tauchen ja ab und zu mal auf, kommen mal zu Besuch und dann ist es einfach schön. Aber dann sind sie auch eine Weile wieder nicht da und das ist auch ganz normal und gar nicht schlimm. Und das war natürlich das schönste Kompliment, was wir hätten bekommen können.
Der Filmemacher Daniel Abmas über Im Prinzip Falle, die RBB-Koproduktion, feiert heute Premiere im Filmtheater am Friedrichshain in Berlin und kommt nächste Woche regulär in die Kinos. Unser Filmreporter Alexander Soyer berichtete.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es zurzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin, Vorsicht bitte auf der A100 Richtung Wedding. Zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm blockiert ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. Probleme macht auch noch die A113 stadtauswärts. Zwischen Johannisthaler Chaussee und Stubenrauchstraße kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Aktuell 20 Minuten plus. Kreuzberg, die Blücherstraße ist nach einem Unfall von der Zossener Straße bis zum Mehringdamm gesperrt. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Außerdem ist die Otto-Braun-Straße nach einem Unfall zwischen Karl-Marx-Allee und Mollstraße in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Wegen eines Staatsbesuchs kommt es morgen ganztägig zu zahlreichen Sperrungen. Auch bei der S-Bahn ist mit Einschränkungen zu rechnen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympia-Bewerbung vorgestellt. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für 2036, 40 oder 44 geplant ist. Anke Michel, RBB 24.
Populäre Wettkämpfe sollen am Brandenburger Tor ausgerichtet werden, etwa die Partien der Beachvolleyballer. Die Marathonstrecke könnte unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Rugbyspiele wären im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark möglich. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen. Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will Berlin Olympia nach Deutschland holen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Parzinger verabschiedet worden. In seiner Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Gleichzeitig wurde die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt angeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bundesgesundheitsministerin Warken hat sich dafür ausgesprochen, dass Hausärzte für Patienten immer die erste Anlaufstelle werden. Mit einer stärkeren Steuerung zu den Fachärzten ließen sich Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten vermeiden, sagte sie bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetages. Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag mit gezielter Patientensteuerung mehr Effizienz bei der Versorgung erreichen. Im Gazastreifen haben zwei neue Verteilzentren begonnen, Hilfsgüter zu verteilen. Die dafür verantwortliche Stiftung wird von Israel und den USA unterstützt. Kritiker halten die verteilten Rationen für viel zu klein. Heute brach Chaos aus. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Tausende von Palästinensern haben das neue Verteilzentrum für Hilfsgüter westlich von Rafah gestürmt. Abgrenzungen und Schutzzäune wurden niedergetrampelt. Berichten zufolge sollen aus einem Hubschrauber Schüsse abgegeben worden sein. Augenzeugen berichten in sozialen Medien, dass die schwer bewaffneten Söldner einer US-Sicherheitsfirma die Flucht ergriffen haben sollen. Israelische Kampfhubschrauber versuchen nun, die Menschenmenge aufzulösen.
In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Selenskyj in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs